Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Moin, moin und herzlich willkommen zum Knochenjob-Podcast. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Mein Name Dennis Jakobs, mir gegenüber der unvergleichliche Klaas Stechmann. Ich habe mir jetzt eine kleine Auszeit gegönnt. Klaas war fleißig wie eh und je, hat Interviews en masse gepumpt. In der Zeit habe ich mich in Italien rumgetrieben, kann man sagen, und stand unter anderem in oder auf Sizilien, muss man sagen, auf dem Ätna, der gequalmt hat. Und ich habe in einen Krater geschaut und musste da ein bisschen drüber nachdenken und dachte, so ein ausbrechender Vulkan ist ja fast wie ein Bandscheibenvorfall des Planeten Erde. Also die flüssige Gallerte fließt aus dem aufbrechenden Kern der Erdoberfläche. Und mit diesem Bild bin ich dann wieder in die Heimat gefahren, Klaas, und freue mich, dein schütteres Haar mir gegenüber zu sehen. Ja. Du hast hier die Fäden in den Händen gehalten und hast diverse, sehr interessante Interviews gegeben, sehr weit verbreitete Leute, zum Teil mir bekannte, beziehungsweise eigentlich kenne ich sie alle mehr oder weniger persönlich, das ist der Punkt. Hattest du eine gute Zeit? Bist du gewastet? Freust du dich auf die Dinge, die da kommen? Was geht ab bei dir?
Auf jeden Fall. Ich freue mich definitiv, dass wir endlich mal wieder aufnehmen. Ich war schon ganz kribbelig. Ich hatte irgendwie schon so ein bisschen so Druck gespürt, dass ich Sachen mal wieder loswerden muss, so ungefähr. Und also mit den Interviews, das war cool. Ich hatte auch eine Zeit, wo ich erstaunlich viel Zeit mal wieder in meinem Leben hatte, was irgendwie ganz seltsam war. Und da habe ich dann gemerkt, da kam wieder so der Drive durch, mal wieder neue Interviews aufzunehmen, was ich auch schon länger nicht mehr gemacht hatte. Und das war sehr interessant. Gerade die Geschichte, das letzte Interview mit Walter McCone aus London, den hatten wir ja kennengelernt. Das war auch eines unserer ersten Seminare im ersten Jahr der Osteopathieausbildung. Es war irgendwie faszinierend, aber auch gruselig, das Seminar damals. Es ging sehr viel um Goethe und so und um René Descartes und was die alle so gemacht haben oder nicht gemacht haben. Mhm. Ich habe mir das Interview jetzt zweimal angehört, also mit ihm das Interview geführt, dann einmal Probe gehört und so geschnitten und jetzt nochmal, als es erschienen ist, nochmal angeguckt. Und ich weiß nicht, ob ich es verstehe. Aber was ich versucht habe, aus diesem Interview zu ziehen, ist dieses intuitive Herangehen an die Patienten. Das habe ich jetzt an einem Tag, den halben Tag, wo ich dann in der Praxis war, habe ich versucht, so wenig wie möglich zu sprechen, so wenig wie möglich mit meinem Vorderhirn zu denken, sondern mit meinen Händen zu spüren, zu denken, zu sehen. Und es war ganz interessant. Ich bin mal gespannt auf das Outcome dieser sechs Patienten, war das von dem Vormittag, wie das geworden ist, weil ich dann teilweise anders gearbeitet habe, als ich sonst arbeiten würde irgendwie, wo ich dann einem gewissen Schema folge, wo ich halt sehr viel darüber nachdenke, was wo wie gemacht werden muss. Mal schauen.
Und war das kraftsparender für dich oder war das eher anstrengend, sich darauf zu fokussieren?
Es war kraftsparender, es war körperlich auch kraftsparender, ja. Mm. Das muss ich auf jeden Fall sagen.
Das sind diese Nummern, wo diese Osteopathen dann immer sagen, du solltest morgens relaxed zur Arbeit gehen und abends relaxed nach Hause gehen und dich fragen, was kann ich jetzt noch alles so treiben? Da bin ich tatsächlich noch auf einem etwas raubbauerischen Weg unterwegs in meiner Arbeit und aber ja. Wir reifen wie ein guter Käse oder wie ein guter Rotwein und probieren uns immer wieder neu aus. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe diese Woche, da dachte ich, cool, das kannst du im Podcast mal wieder verwenden, Kontakt mit einem durchaus bekannten Krankheitsbild gehabt, was aber ehrlicherweise noch nie bei mir auf dem Tisch lag, und zwar mit einer Dame, die an Morbus Köhler erkrankt war. Haben wir alle mal gehört in Ausbildung oder prüfungsrelevanten Themen, orthopädische Grunderkrankung. Und zwar gibt es ja Morbus Köhler 1, das ist eine aseptische Knochennekrose vom Os Navicularis, und die Dame hatte Morbus Köhler 2. Das betrifft vornehmlich den Kopf des Os Metatarsale 2, der sich aus idiopathischen Gründen so langsam innerlich verabschiedet. Und das tut er nicht, also in ihrem Fall nicht einfach nur, indem er sich abbaut und weniger wird, sondern drumherum hat sich viel Kallus gebildet und viel Gewebe aufgebaut. Und das drückt jetzt einfach mechanisch auf verschiedene Strukturen. Und natürlich gibt es da auch funktionelle Anpassungen, und da habe ich dran rumgewirkt und gearbeitet. Und ich habe jetzt noch relativ wenig Köhler-Erfahrung, aber das, was ich feststellen konnte, war, dass der zweite Zeh so in Richtung Hammerzeh sich entwickelte und die Kapsel vom Grundgelenk des zweiten Zehs sich gar nicht so gerne in die Flexion bringen ließ, sodass die Beste während meiner Behandlung schon an schmerzhafte Grenzen gestoßen ist. Danach fühlt es sich aber deutlich befreiter an und sagte, ah wow, jetzt fühlt es sich gerade wie auf Wolken laufen an, und bin mal gespannt, inwieweit sich das nachhaltig entwickelt, und frage mich, inwieweit so ein Krankheitsbild wie Köhler, so Knochennekrosen, inwieweit die aus sich raus in sich entstehen, oder ob da vielleicht auch noch irgendwelche externen Faktoren dazu führen, dass das Ganze begünstigt wird.
Sicherlich, ja. Da denke ich jetzt gerade wieder an Walters Interview, weil ich das nämlich gestern noch gehört habe. Yeah. Er sagte, Osteopathie, Osteon der Knochen. Knochen so die Grundlage für alles, da hat Still dran gedacht. Und natürlich können wir daran gehen. Wir müssen da wieder Flow reinbringen. Wir müssen da wieder Durchblutung reinbringen. Mhm, und Knochen ist doch mehr Interventionsgebiet für uns, als wir gedacht haben. Mhm. Ja, sonst habe ich schon häufiger den Spruch gehört, ja, das ist wie mit der Osteopathie. Da spielt der Knochen ja auch gar keine Rolle eigentlich. Ja, vermutlich falsch gedacht. So ein paar Nekrosen, ne? Den guten alten Schlatter hatte ich ein paar Mal. Dann hatte ich einen mit Ellbogennekrose. Hüftkopfnekrose habe ich auch gerade. Das hat ja auch verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Ursachen und so. Mhm. Bei einigen, gerade jetzt mit der Hüftkopfnekrose, wo ich dran denke, da waren mir dann die Hände gebunden, da noch wirklich was zu reißen, der ist jetzt, kommt unter das Messer jetzt. Mhm. Ich glaube sogar heute am Tag der Aufnahme. Ich drücke ihm die Daumen gerade.
Dass es besser wird.
Der aufgesägt wird, ich denke an dich.
Ja.
Genau. Ja, aber so gerade bei juvenilen Sachen, so in dem Alter, da ist das dann ja durchaus auch eine Sache, wo es eine Zeit lang Entzündungsprozesse und Probleme gibt, wo man dann aber schauen muss, nicht zu viel und nicht zu wild zu machen, damit das dann wieder in gutem Heilungsverlauf ist. Und da denke ich, der Osteopath, die Osteopathin, die Knochennekrosen behandelt, das ist eine echte Osteopathin.
Mhm. Ich habe durchaus schon Menschen nach prothetischer Versorgung, speziell in Kniegelenken, in den Händen gehabt, wo sich dann der Schienbeinkopf weiter abgebaut hat, weil es dann temporär unterversorgt war, was dann richtig auf Röntgenbildern richtig spektakulär aussah, richtig wie Knochenfraß, kann man schon fast sagen. Und dann sind die weiter in die Belastung gegangen, haben natürlich D und Calcium und Co. supplementiert, und dann hat sich das Ganze auch wieder aufgebaut. Also der Knochen ist dynamischer, als wir so denken, braucht aber von den Anpassungen her natürlich am längsten. Und deswegen denken viele, das ist einfach ein gegebenes Konstrukt, an dem wir gar nicht mehr so viel schalten und walten können. Inwieweit wir aber direkt von außen mit Druck jetzt großartig kurzfristig Dinge verändern, das sei mal dahingestellt. So, ne? Also ich struggle zum Beispiel im Sport bei Bone Bruise Verletzungen, also so Ödem innerhalb des Knochenschwamms, immer stark damit, das irgendwie rauszubekommen, und muss ehrlicherweise sagen, das funktioniert für mich nicht gut. Ich versuche aber natürlich das Setting drumherum einfach ideal aufzubauen oder frei zu machen, damit der Heilungsprozess bestmöglich vonstatten gehen kann. Und das ist zwar jetzt nicht sofort, ich komme dahin und gehe geheilt zurück, aber das könnte den Prozess ja vielleicht ein bisschen beschleunigen.
Mhm, auf jeden Fall. Wo wir von Bone Bruises sprechen, eine Anekdote, die ich jetzt auch erlebt hatte, war, dass ein junger Mann zu mir in die Praxis kam, in den 20ern, sehr dem Kraftsport zugetan und so, und hatte von so ein bisschen unteren Rückenschmerzen und so einer Bewegungseinschränkung, die er vor allen Dingen auch in der Hüfte gemerkt hat, gesprochen. Wenn er so das eine Bein über das andere schlägt, also so dieser, wie nennt man diesen Sitz, nicht so die Beine überkreuzen, sondern halt den Knöchel auf das Knie des anderen, ne? Und dann gehst du so einen Außenrotation
mit der Hüfte, glaube ich, ne?
Ja, Lotus sitzt, aber zumindest so mit der einen Seite, wenn du auf dem Stuhl sitzt. Ja, guck mal, auf der Seite, da kriege ich das Bein ganz runter. Auf der anderen Seite, da fehlt was. Selbst wenn ich da richtig kräftig runterdrücke und er drückt sein Knie so runter in Außenrotation, in dem Moment knackt das fürchterlich. Ja. Also so ein lautes Knacken habe ich selten reproduzieren können, irgendwo mit irgendwelchen Patienten. Und er zuckte auch zusammen, das tat ihm auch voll weh. Ja. Und ich dachte, oh Mann, da ist jetzt entweder echt was kaputt gegangen und so. Und er ist erstmal so ein bisschen gehumpelt, dann ging es aber auch. Ne? Ich habe ihn dann wegen der anderen Sachen behandelt erstmal. Das Knie, was dann geknackt hatte, habe ich außen vor gelassen. Und in derselben Woche kam ein Arbeitskollege von ihm auch in die Praxis, den ich häufiger behandelt habe. Und er sagte, ja, hier, der und der, war der da bei dir? Der war 2 Tage krankgeschrieben. Ich habe es nicht geglaubt. Und es war Gott sei Dank nicht wegen meiner Behandlung, sondern es war wegen der Geschichte, die er sich da selber zugefügt hat.
Okay.
Frage wäre gewesen, es ist ja in meinem Raum passiert, während er bei der Anamnese oder bei der Untersuchung oder vor der Untersuchung was gemacht hat. Wäre das meine Verantwortung gewesen, hätte er das irgendwie so auslegen wollen, wenn er sich daran rumdrückt und so. Natürlich hätte er das nicht gemacht, weil er ein Mensch mit Sachverstand ist, der hätte gerade ausdenkt und niemanden einmal was ankreiden will. Aber dachte ich auch, okay, guck, ne? So viele junge Menschen mit viel guten Willen, ne? Ja,
ja. Ja, dazu sagt man in der Rechtsprechung schicksalshafter Verlauf. Also das war jetzt einfach dummer Zufall, dass das bei dir in diesem Moment in der Praxis passiert ist. Du hast ihn nicht aufgefordert, das zu tun. Also das, da kann er dir keinen Strick draus drehen, würde er.
Da hast du schon Erfahrung mit solchen Sachen, oder?
Also mit dem Sprech habe ich schon Erfahrung, definitiv. Und ich habe mal im Krankenhaus gearbeitet, da ging es viel um Schuld und wer ist eigentlich verantwortlich für das, was wir hier machen.
Gut zu wissen.
Muss ich jetzt in deiner Situation an den Menschen erinnern, der Zustand nach Chlamydien, glaube ich, hatte, wo du auch mal ein Knie geploppt hast und du hast gesagt, da ging so eine Druckwelle durchs ganze Viertel und alles hat gewackelt und es hat gescheppert bis nach Bremen.
Es hatte so ungefähr die Qualität, daran musste ich auch denken, tatsächlich.
Ja. Boah, aber es gibt nichts Erlösenderes. Ich habe jetzt durch Zufall, ich weiß nicht, ob du diesen Menschen kennst, ich glaube, da haben wir schon mal ein klitzekleines Reel zu gemacht, der immer so Tiere einrenkt, so ein kleiner Muskelprotz so mit so einem O-Ring und der renkt von der Python bis zur Giraffe alle möglichen Leute ein. Und also es ist alles öffentlich, was ich jetzt sage, von daher kann ich da auch offen drüber sprechen, reproduziere das nur. Über den hat RTL eine Dokumentationsreihe drehen wollen, hat auch schon irgendwie die erste Staffel produziert und dann bei der zweiten Staffel soll er wohl während einer Drehpause hinterrücks an eine Drehproduzentin rangegangen sein und sie von hinten in der HWS manipuliert haben, so random out of nowhere. Die ist dann ins Krankenhaus, weil sie sich den Hals verrenkt hat. So wurde es da in dem Artikel beschrieben.
Okay.
Und daraufhin hatten sie und RTL diesen Typen verklagt. Und die ganze Staffel diese ganze Produktion wurde eingestellt und er wurde auf diese ganzen Produktionskosten, die glaube ich 500.000 bis zu dem Zeitpunkt war, verklagt. Und wie das jetzt so läuft, das sei mal dahingestellt. Und dann wurde mal so ein bisschen der Spotlight auf diesen Typen gerichtet und so ein paar Videos gezeigt, wo dieses Knacken zeitversetzt zu dem Move, den er in dem Social Media Video gemacht hat, passierte. Das heißt, es wurde tatsächlich ein künstliches Knacken über seine Videos drüber gelegt. Und dann wurde nochmal so ein bisschen beleuchtet, warum es einfach Menschen gibt, die auf solche Knackvideos total stehen. Und das erzeugt im Gehirn tatsächlich ein kleines Glücksmoment. Also du empfindest quasi so eine imaginative Erlösung und eine Befreiung aus einer vorherigen Spannung. Und wenn du das guckst, passiert in deinem Gehirn tatsächlich eine Endorphinausschüttung und du bist temporär ein bisschen glücklicher. Und deswegen gibt es Leute, die sich das total gerne angucken, weil das die Stimmung tatsächlich nachweislich hebt. Und da musste ich jetzt gerade auch nochmal im Zusammenhang an Chlamydien-Menschen denken. Ich hätte dieses Klacken total gerne gehört. Das wäre wahrscheinlich die maximale positive Ekstase gewesen. Und das ist auch ein kleiner ein kleiner Wirkmechanismus von Chiropraktik per se, dass dieser Effekt mit dem erwartbaren Outcome dafür sorgt, dass es zumindest temporär ein bisschen besser geht, dass die Heilung vorangeht.
Ja, auf jeden Fall. Und eigentlich wären wir da schon mitten in dem Thema, dem wir uns heute widmen wollten.
Ja.
Nicht wahr? Wir wollten uns nämlich schon seit längerem mal dem Thema der Interozeption widmen. Das ist so ein Ding, was in der Osteopathie jetzt so vor 10 Jahren, habe ich jetzt mal so ein bisschen so versucht nachzuverfolgen, so eingeführt wurde oder so vorgestellt wurde, auch schon ein bisschen von anderen Leuten auch schon ein bisschen früher und so. Aber seitdem ist das ein Thema, was ganz interessant ist und was halt eben auch so als Wirkmechanismus herangezogen wird. Wir wollen ja immer gerne verstehen, was dazu führt, dass es besser geht. Osteopathie war jahrelang, jahrzehntelang ja so sehr biomechanisch unterwegs. Du musst nur das Becken richten und dann wird alles wieder gut. Wurde ich öfter konfrontiert, dass es immer um das Richten des Becken ging.
Okay.
Da stelle ich mir immer vor mit so einem Richtschwert, weißt du, so nicht nur so Richtung wie beim Richtfest, sondern auch so wie der Richter, der recht spricht so ungefähr. Und der Osteopath von außen, der macht das wieder gerade und dann ist alles wieder gut. Na, hat mit Sicherheit auch so seine Bewandtnis und so, aber ist ein definitiver Faktor. Aber so diese Interozeption, also was ist das überhaupt? Das ist so das Wahrnehmen der eigenen Körperempfindung. Und wie wir darauf reagieren, wie wir damit umgehen halt eben auch, ne? Also Klassiker ist zum Beispiel, ob man den eigenen Herzschlag spürt und zählen kann. Das ist so eine ganz typische Übung und ganz typisches Assessment, was auch in Studien verwendet wird, um zu gucken, nach einer Intervention, zum Beispiel nach Osteopathie, können die Menschen ihren eigenen Herzschlag besser spüren, wahrnehmen und dann zählen und so. Da kann man das immer gut messen und so weiter. Aber es geht nicht nur um sowas, es geht auch um so Sachen wie Müdigkeit, Erschöpfung, Temperatur,
Hunger, Sättigung, Harndrang,
Stuhldrang, diese ganzen Sachen, Bauchgefühl auch, und da auch im übertragenen Sinne, nicht nur wie, was grummelt in meinem Bauch, sondern was spüre ich auch Emotionen, körperlich, auch sehr interessant, ne, Wut im Bauch oder halt irgendwie Freude, wie ein Kind zu spüren, im Bauch spüren zu können, solche ganzen Sachen spüren damit zusammen. Und da komme ich wieder zu, auf das Interview mit McCone zu sprechen. Wir sind ja ständig in dieser Alarmbereitschaft, in diesem frontalen Denken, sind immer ständig gehemmt und so. Und es ist halt irgendwie uns abhanden gekommen, auf den Körper zu hören. Das brauchen wir wieder. Und ich glaube, das brauchen wir als Behandler auch. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn wir das wieder mehr hätten. Diese Empathie, die Empathie, aber halt auch eben diese Interozeption. Und das ist halt jetzt seit ein paar Jahren auch so ein Ding, dass das gemessen wird, welchen Einfluss wir mit osteopathischen Techniken auf die Interozeption unserer Patientinnen und Patienten haben.
Genau, da gibt es ganz gute Outcomes. Nochmal einmal zur Abgrenzung, wenn es eine Interozeption gibt, gibt es auch eine Exterozeption. Das ist die Qualität der Sinne, also alles, was wir vom Außen wahrnehmen und interpretieren, das, was wir riechen, das, was wir sehen, das, was wir schmecken, das, was wir fühlen, das, was wir hören, das sind alles Reize, die das Gehirn auch verarbeitet und abgleicht mit, ist das jetzt gefährlich oder mögen wir das oder bringt uns das was oder sonst wie. Und die Interozeption haben wir jetzt gerade schon zusammengefasst, alles diese Sinne oder diese Wahrnehmung, die jedes Individuum nur für sich selbst spüren kann. Also ich kann als Behandler auch den Herzschlag des Gegenüber spüren, aber ich habe damit eine ganz andere Verknüpfung als die Person, dessen Herzschlag das ist, ne? Also klassischerweise, wenn wir jetzt mal vom großen Thema Herzneurotika ausgehen, die Person, die das Gefühl hat, boah, ich bin tachykard oder ich habe ein Herzstolpern und es ist nachgewiesenerweise nicht so, also war beim Kardiologen, ist alles abgecheckt worden, ist alles okay, wird dann schnell in die Psycho-Ecke geschoben. Es ist ja auch ein psychologischer Faktor da drin, weil es macht natürlich fundamentale Angst, wenn man das Gefühl hat, mein Herz funktioniert nicht mehr und ich gehe jetzt hier zugrunde. Aber dann sprechen wir von einer sogenannten gestörten Interozeption. Das heißt, die Wahrnehmung des Menschen passt nicht ganz zu dem, was der Körper eigentlich signalisiert. Und da gibt es tatsächlich jetzt, wie du schon angeteasert hast, ganz interessante Studien, dass das eine Stärke der Osteopathie ist, dieses Empfinden wieder glatt zu bügeln oder zu resetten oder zu stärken, und dass das einfach auch eine große Stärke der Osteopathie ist, dass die Menschen da einen Benefit rausbekommen. Also jetzt diese fundamentale Angst wie bei dem Herzen ist eine Sache. Der meiste und größte Grund, warum die Leute zu uns kommen, sind meistens Schmerzen. Und auch Schmerz ist ja etwas Interozeptives, was ich von außen nicht fühlen kann, was aber der Mensch, der diesen Schmerz hat, auf verschiedenste individuelle Art und Weise empfindet und auch gelernt hat, was dieser Schmerz für ihn bedeutet. Wie du schon sagtest, emotional könnte das, könnte mich dieser Schmerz vernichten, hält er mich davon ab, irgendwelche Sachen zu tun, die ich eigentlich machen müsste oder sollte oder wollte, oder weiß der Teufel, was man da persönlich abgespeichert hat. Und da gibt es durch gewisse Herangehensweisen und Techniken, Möglichkeiten, das etwas wieder auf Null zu bringen und darüber dann auch dem Schmerz Herr zu werden. Da muss man gar nicht so sehr mit FDM oder Chiropraktik oder Flying Elbow vom dritten Ringseil auf die Menschen eingehen, sondern da reicht tatsächlich manchmal einfach nur ein sanfter Hautkontakt, um dem Körper ein neues Signal zu geben und diese gestörte Emotion, ich habe jetzt Angst vor diesem Rückenschmerz oder dergleichen, mit, guck mal, ich bin jetzt hier und ich bin am Rücken und es ist alles gut zu geben, also ein Sicherheitsgefühl zum Beispiel, und darüber das Ganze wieder ein bisschen zu relativieren.
Ja.
Sehr spannend, ja.
Wirklich sehr spannend, ja. Ich bin so richtig aufmerksam auf das Thema geworden, als ich mir mal so eine Studie angeschaut hatte, und da hatte mir jemand von erzählt und ich konnte das zuerst gar nicht so richtig glauben, dachte, okay, das ist ein bisschen wild, aber das war unser Kollege Francesco Ceritelli aus Italien, den wir auch schon mal im Interview hatten, seines Zeichens Osteopath, immer noch praktizierender Osteopath, aber auch Neurowissenschaftler, und 2017 hat er so eine Studie dazu veröffentlicht, wo sie Patienten ins MRT geschoben haben, ins funktionelle MRT, also die haben die Verbindungen, also die live die Hirnaktivitäten gemessen. Und der Praktiker, der Untersucher, also Osteopath, stand am Fußende, während die im MRT lagen, und hat über die Außenknöchel so rüber gestrichen mit den Händen. Und auch, ne, wie du schon sagtest, mit einem leichten Kontakt, also exakt 0,2 Newton. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, sind das ungefähr quasi 20 Gramm, äquivalent von 20 Gramm. Ja, ein Newton, ja, okay.
Physik, ja. Das ist ein interessantes Fach.
Interessantes Fach, genau. Und 20 Gramm, also ein bisschen so, wie das halt in der leichten Osteopathie dann verwendet wird und so rüber gestrichen. Und eine Gruppe von Patienten, da wurde drüber gestrichen, während der Osteopath, der darüber streicht, über die Knöchel auf den Kopfhörer Piepgeräusche gehört hat. Und seine Aufgabe war, am Ende des Versuchs sollte er sagen, wie oft es gepiept hat. Also seine Aufmerksamkeit war auf das Piepen in seinen Ohren fokussiert. Während in der anderen Gruppe wurde auch mit derselben Druck, mit derselben Geschwindigkeit über die Knöchel rüber gestrichen, sanft rüber gestrichen. Und er sollte sich aber darauf konzentrieren, Wie fühlt sich das an? Wie ist die Temperatur? Ist es behaart? Ist es feucht? Ist es warm? Also das, was man so auch typisch in der Osteopathie machen würde. Die Wahrnehmung des Gewebes halt so, ne? Und siehe da, das hatte auf diejenigen, die da im MRT lagen, einen starken Einfluss. Und zwar wurde untersucht, wie so die neuronalen Netzwerke, die für die Interozeption zuständig sind, wie teilweise der frontale Kortex, aber so Sachen im limbischen System wie die Insula oder der Gyrus cinguli, solche Sachen, wieder die Verbindung ist. Und das hat einen riesen Unterschied gemacht. Also das fand ich so faszinierend. Das Mindset, könnte man sagen, oder die Aufmerksamkeit des Behandlers hat einen riesen Einfluss auf das Gehirn des Behandelten. Und nicht nur auf irgendwas, sondern halt eben auch auf diese interozeptiven Regionen da. Ne? Also das, wo du vorhin drüber gesprochen hast, was halt so total sinnvoll sein kann bei Schmerz, bei chronischem Schmerz und vielleicht einen großen Teil der Wirkmechanismen der Osteopathie ausmacht, das ist stark beeinflussbar, wie wir uns darauf fokussieren und konzentrieren. Und da denke ich immer dran, wenn meine Aufmerksamkeit bei der Behandlung irgendwie abdriftet und ich überlege, ah shit, sind die Aktien gerade im Keller oder muss ich noch irgendwie
schon wieder eine Baustelle vor der Tür,
ich noch irgendwie 20 Sachen erledigen, die ich jetzt nicht erledigen kann, weil ich den ganzen Tag mit Patienten zugekleistert bin. Da denke ich immer dran. Ist ja auch für mich ja eigentlich auch gesund, aus diesem Alarmzustand rauszukommen und nicht an 20 Sachen gleichzeitig zu denken, sondern in dem Moment kann ich es eh nicht ändern. In diesem Moment muss ich mich eh auf meinen Patienten fokussieren. Mach doch das Beste draus und sei voll mit der Aufmerksamkeit dabei.
Ja, Punkt. Also es wäre schön, wenn es immer so einfach ist und wir sind aber auch nur Menschen und haben auch ganz viele exerozeptive Reize und müssen uns auch mit Dingen beschäftigen, aber idealerweise lässt du das in der Behandlung komplett hinter dir, da hast du absolut recht. Ja, und im Zuge dieser Vorbereitung auf diese Folge habe ich dann auch nochmal gedacht, meine Herangehensweise, ich arbeite eher ja hart und relativ kommunikativ und habe damit auch sehr positive Outcomes. Dieses sanft das Gewebe halten oder streichen oder kraniosakrale Arbeit ist eher nicht mein Go-To-Game, aber ist ja ein absoluter absoluter Joker, was diese Techniken alle angeht und ein Zeichen, dass man über diesen Weg auch einen Effekt haben kann. Also jetzt ist es die Frage, muss man rausfinden, welches System bei dem Patienten gestört ist und gibt es Möglichkeiten rauszufinden, ist es jetzt die Interozeption oder sind es jetzt zum Beispiel die Propriozeptoren? Da wäre zum Beispiel so eine harte fasziale Arbeit meiner Meinung nach interessanter, um deutliche Signale dem Nervensystem zu geben. Oder braucht es eine Mischung aus beidem? Das wäre vielleicht so der Allround-Faktor. Sehr spannend. Gerade bei, also vorsichtige These, ich könnte mir vorstellen, propriozeptiv eher bei akuten und unmittelbar traumatischen Erlebnissen in der Region und gerade bei chronischen Sachen, die schon lange und auch einen diffusen Schmerz erzeugen, ist erstmal die Arbeit an der Interozeption, sprich an der Körperwahrnehmung und an der Verbindung mit den eigenen Emotionen dazu zielführender. Es gibt auch Studien, die gezeigt haben, dass diese Interozeption bei gewissen Krankheitsbildern nachweislich gestört ist. Also bei Depressionen zum Beispiel ist es schwerer, körpereigene Wahrnehmung wahrzunehmen, bei Angststörungen oder bei
Anorexie vielleicht auch, ne? Das ist halt Extremform, ja.
Ja, genau. Also nochmal zum Thema Angststörung, da ist diese Körperwahrnehmung einfach zu sehr gesteigert. Da wird zu viel rein interpretiert, es ist viel zu scharf gestellt, die Interozeption. Und wie du schon sagtest, bei Essstörungen gibt es auch eine Fehlinterpretation zwischen Sättigung und Hungergefühl und dem, was der Körper einem eigentlich signalisiert. So, das ist ein Baustein des Ganzen. Also erklärt das Problem nicht in Gänze, um Himmels Willen, aber das ist ein somatisches Thema, was dann psychosomatisch einfach eine Rolle spielt und wo wir als Osteopathen auf jeden Fall einen Einfluss drauf nehmen sollten.
Ja, ganz genau. Was auch interessant ist, also jetzt wird so Interozeption als etwas sehr Positives dargestellt, aber wie du schon sagtest, kann man das ja auch im Übermaß haben. Ne? Also es gibt so dieses Wort der Hypervigilanz, dass man halt einfach dauernd auf alle Symptome
achtet. Das war das Wort, was ich gerade suchte. Richtig.
Ja, sehr gut. Genau. Ja. Man hört das Gras wachsen. Der Körper merkt alles und man fokussiert sich darauf und jedes Wehwehchen wird interpretiert und die Signallampen gehen an. Mhm. Also da gibt es auch ein bisschen zu viel des Guten, muss man sagen. Und andersherum wäre so ein bisschen eine Abstumpfung halt auch irgendwie da, die vielleicht dann halt schlecht sein kann, wie du sagtest, bei Angst, Erkrankungen, Depressionen und so weiter. Aber halt auch teilweise vielleicht ganz gut ist. Ich weiß nicht, zu mir, wenn Patienten zu mir kommen bei der Folgebehandlung oder nächste Behandlung und so geht irgendwie besser und so. Ich glaube, man gewöhnt sich auch an den Schmerz so irgendwie. Ne? Das höre ich häufiger. Man gewöhnt sich dran und man vergisst den Schmerz ja auch immer so ein bisschen. Mhm. Mein Sprech ist dann immer, ja, also es ist immer gut, wenn der Schmerz aus dem Bewusstsein raus ist, weil das ist ja ein Riesending, ne, bei diesem multifaktoriellen Schmerzgeschehen. Das, wie ist die Aufmerksamkeit dabei? Wie dreht sich der Verstand die ganze Zeit um den Schmerz und wie katastrophiert er das vielleicht auch irgendwie? Deswegen kann so eine Abstumpfung irgendwie so auch ganz okay sein. Oder es gehört halt zu dem Prozess der Reha dazu, also des Besserwerdens so irgendwie. Mhm. Das kann so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert sein, denke ich manchmal. Ne? Also so ein Ding halt irgendwie da so sehr die Körperwahrnehmung drauf zu lenken. Beziehungsweise mit den Übungen, mit denen man die Interozeption steigern kann und die man halt positiv verwenden kann, da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man sich halt nicht zu sehr in den Schmerz reindenkt, sondern auf andere Sachen achtet, wie zum Beispiel Herzschlag, Herzfrequenz, so Achtsamkeitsübungen. Das wären so klassische Sachen, wie man das halt üben und steigern kann und da halt ein positives Ergebnis hat.
Ja, Atemübungen, Breathwork ist mit Sicherheit auch ein großer Faktor. Die Arbeit an der Interozeption ist bestimmt ein absoluter Mehrwert, warum Breathwork gerade so in aller Munde ist und so ein Hype erfährt, das glaube ich auch. Ganz interessanter Punkt, Schmerz mit Schmerz bekämpfen sozusagen, fight fire with fire, könnte ich auch wieder Interpretation, aber könnte ich mir auch vorstellen, Patient begibt sich in die Hände eines Profis, um sich behandeln zu lassen. Das heißt, ich bin in einem sicheren Setting. Hier ist ein Mensch, der mir was Gutes tun will und der fügt mir jetzt Schmerz zu und ich nehme wahr, ja, es tut weh, aber das passiert jetzt, um mir etwas Gutes zu tun, um mich zu heilen, um was zu verbessern. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch zu einem gewissen Reset in dem System führen kann. Das ist natürlich ein schmaler Grat. Und wenn ich jetzt einen Schmerzpatienten habe, der überhaupt gar keinen Schmerz mehr haben will und ich komme da mit schmerzhaften Techniken um die Ecke, dann ist das kein guter Zugriff. Aber ich habe bei den Menschen, die regelmäßig zu mir kommen, einfach die Erfahrung gemacht, dass sie, ja, man könnte jetzt sagen, masochistisch drauf sind, aber die so eine Art Wohlwehschmerz sich erhoffen und sagen, ah ja, genau, oh, endlich ist das wieder so. Weil die freuen sich regelrecht darauf, dass sie hart drangenommen werden, um jetzt mal wirklich kein Blatt vorm Mund zu nehmen. Und es passiert dann im Hirn so eine Art, wie sagt man, da gibt es so ein Fachwort für, ich hatte mir das nochmal irgendwo notiert. Also du hast so eine gewisse Erwartung auf das, was da kommt. Mhm. Und diese Erwartung wird dann erfüllt und das führt zu einem Glücksgefühl, zum positiven therapeutischen Erleben. Und gleichzeitig passiert im Gehirn eine gewisse Schärfung des Systems. Gerade bei so chronischen Schmerzen, die so diffus sind. Jeder kennt diese Menschen, die schon seit Jahren mit Schmerzen durch die Gegend laufen und sagen, eigentlich tut der ganze Körper weh. Und die streichen sich dann so flächig über ganz viele Strukturen. Und man sieht, es ist eigentlich jetzt nicht die eine Sehne oder das eine Gelenk, was betroffen ist, sondern es ist global. Die Menschen fassen sich aber auch nicht so direkt an, dass sie sagen und kneten da auf das Gewebe so rum, sondern berühren sich zum Teil gar nicht und gleiten so über den Körper. Und das ist bei chronischen Schmerzpatienten häufig der Fall, dass sie ein gewisses Sensory Smudging, sagt man, also ein Verschmutzen des Empfindungssystems entwickeln. Das heißt, im Gehirn haben wir ja den Homunculus, der quasi die Landkarte des eigenen Körpers abbildet. Und wenn du permanent an irgendeiner Stelle einen Schmerzreiz hast, der dort mitverarbeitet wird, dann kann das Gehirn das manchmal nicht mehr nur in dieser Region kanalisieren, sondern es wabert so auf andere Strukturen rüber und dann interpretiert das Gehirn diesen Schmerzreiz auch auf einmal auf eine Körperregion, die eigentlich gar nicht mit Schmerz betroffen ist. So, und durch dieses händische Arbeiten und entweder sanft oder aber propriozeptiv etwas härter rangehende, wird das ganze System wieder scharf gestellt und der Patient, man grenzt quasi das Schmerzgebiet dadurch ein. Also auch diese Patienten haben wir häufig in der Praxis, die dann zum zweiten Mal kommen und sagen, boah, es ist an ganz vielen Stellen deutlich besser geworden, aber ich habe noch hier was oder jetzt ist hier etwas aufgetaucht einmal ist es eine ganz andere Stelle. Und früher haben wir uns immer vorgestellt, wir buddeln so tief und auf einmal kommen Dinge an die Oberfläche, die vorher noch nicht wahrgenommen worden sind. Aber das ist nicht, weil wir vorher alle anderen Probleme lokal gelöst haben, sondern weil wir vielleicht die Wahrnehmung ein bisschen geschärft haben und nun der Patient einfach genauer sagen kann, wo eigentlich die Ursache steckt.
Ja, genau. Definitiv ein wichtiger Faktor. Und ich sehe es ähnlich wie du. Ich habe ja auch meine Arten und Weisen zu behandeln. Auch von sehr intensiv, und da gibt es aus meiner Sicht sehr gute Argumente dafür, dass man auch mit Schmerz die Leute konfrontieren kann und darf und soll in einigen Fällen. Was so bei dieser eher sanften Art argumentiert wird, sind diese C-taktilen Afferenzen. Ja. Das ist so ein Wort, dem man halt häufiger begegnet in der Osteopathie, also gerade so in wissenschaftlichen Publikationen. Das wird so herangezogen, dass das über diesen leichten, sanften Kontakt halt vermutlich wirklich so irgendwas 2, 10, 20 Gramm plus minus, dass das halt eben diesen Mechanismus dann reizt.
Ja, genau. Absolut richtig. Und das Wort, was ich gerade noch suchte, war das Predictive Coding. Also Angst hast, dass wieder Schmerz passiert, dann speichert der Körper das ab und du nimmst häufig auch, missinterpretierst Berührung und es tut dir auf einmal irgendwas weh, obwohl das eigentlich theoretisch gar keinen Schmerz erzeugt. Und wenn du als Therapeut deine Hand sicher auf diese Schmerzregion packst und der Körper realisiert, Moment mal, hier passiert gar keine Gefahr, dann kann dieses Coding ein bisschen verändert werden.
Ja, das ist wirklich ein sehr krasses Thema. Dem könnten wir uns vielleicht auch mal widmen. Das Gehirn rechnet ja die Realität voraus, quasi aufgrund der Erfahrungen, die gemacht wurden und aufgrund des ganzen Inputs und wie das Gehirn das interpretiert. Rechnet sich das die Realität ja schon voraus, predictive processing so ungefähr. Und das hat bei Schmerzen auch eine große wichtige Funktion und da müssten wir mal unsere besten Hacks zusammensuchen, wie wir das Gehirn dann mal überraschen und dass wir sagen, hey, guck mal, ist alles safe so und du brauchst ja gar nicht mehr die Realität und den Schmerz vorher berechnen, du kannst dich auch mal wieder auf die Schmerzfreiheit zurückbesinnen so ungefähr. Ja, weiteres gutes Argument dafür, dass die Welt, wie wir sie wahrnehmen, dass das halt auch einfach nur so eine Story ist, die sich das Gehirn irgendwie erzählt und wir von der eigentlichen Realität auch recht wenig Plan haben, würde ich sagen. So interpretiere ich das gerade.
Wir sind einfach die Animateure des Gehirns der Patienten.
Ja, so ungefähr, ja. Wenn wir nochmal von den Patienten weggucken, also wir hatten jetzt gesagt, chronischer Schmerz spielt eine große Rolle, Schmerz, autonomes Nervensystem und solche Sachen, also mit solchen Patienten, da macht es auf jeden Fall Sinn, auf die Interozeption einzugehen und das halt im Kopf zu haben. Aber wie sieht es denn bei uns aus? Also ist das für uns auch wichtig oder ist es für allgemein für Menschen im Gesundheitssystem, die mit Patienten arbeiten, ist es da auch ein Vorteil, interozeptiv gut gebaut zu sein? Meine Idee dazu ist ja auf jeden Fall halt eben das ganze Thema Empathie und Bauchgefühl. Ne? Also, dass wenn wir in uns, könnte man vielleicht so sagen, ein bisschen interpretiert so, ne, wenn wir in uns ruhen, dann können wir halt gut auf die Patienten eingehen. Das Thema hatten wir vorhin ja auch schon mal so ein bisschen. Aber auch da denke ich halt, wiederum Intuition, ne? Wie reagiert mein Körper auf den Patienten, wenn ich die Hand irgendwie auf den Bauch lege oder wenn ich jetzt irgendwie die Fußwurzel durchbewege oder am Kranium sitze oder sowas. Wie interpretiere ich die Signale, die mir das Ganze gibt, ohne die jetzt irgendwie 6-mal zerdacht zu haben? Mhm. Ich denke, da könnte das eine sehr gute Geschichte sein.
Obwohl das ja dann wieder das ist eine Mischung aus Exterozeption. Ne? Also wenn wir spüren am Patienten, ist es ja erstmal eine Wahrnehmung von außen, aber die Eigenverarbeitung oder der Plan, genau, warum du das machst, das wäre dann wieder Interozeption.
Richtig, genau. Welche Sachen kommen in meinem Körper hoch und wie nehme ich die wahr? Und vielleicht ja auch so ein bisschen unter der Wahrnehmungsschwelle im Sinne von Cortex, so, ne? Also so rationalem Zerdenken
dann. Mm. Ja. Ja, und da sind wir natürlich auch absolut erfahrungsbasiert und haben Techniken und Herangehensweisen entwickelt, mit denen wir statistisch für uns gute Erfolge erzielt haben und sind dann mehr oder weniger biased, verzerrt in unserer Herangehensweise, weil wir natürlich auch gerne Erfolge erzielen möchten oder vorwärts kommen wollen. Und da könnte ich mir sehr, 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 sehr gut vorstellen, dass wir da auch Dinge einfach zu unseren Gunsten missinterpretieren oder übersehen oder falsch interpretieren. Interessant wird es dann ja, wenn es gibt ja auch Studien oder auch Erfahrungswerte, die zeigen, dass wenn der Behandler davon überzeugt ist, dass es ein positives Outcome bei dieser oder jener Technik gibt, dass die Erfolge dann auch besser sind, als wenn du jetzt 100%. Als wenn du jetzt irgendwas anwendest, wo du so denkst, boah, was machen wir hier eigentlich? Das nehmen die Patienten auf verschiedensten Ebenen wahr und dann klappt die Nummer auch nicht. Ne?
So habe ich mich 4 von 5 Jahren in meiner Osteopathie-Ausbildung gefühlt. Alter, was machen wir hier? Das geht doch alles viel schneller, viel besser.
Ja,
genau. Ja, riesen Ding. Ne? Klassiker, vermutlich kennt es jeder unserer Hörerinnen und Hörer. Du kommst von der Fortbildung, hast da gute Erfahrungen gemacht, hoffentlich gute Erfahrungen gemacht. Und nächste Woche kommen dann der Patient. Ach was, das passt perfekt. Ich habe das Schlüssel für das Schloss, was jetzt gerade hier ist, und das passt perfekt. Und ich bin überzeugt und es läuft super. Irgendwann in den nächsten Wochen nivelliert sich das so ein bisschen, dass man halt so ein bisschen von dem Hype runterkommt, aber und dann bleibt halt entweder was davon übrig oder es bleibt halt dann nichts davon übrig, so ungefähr, ne? Aber das ist ein Riesenthema. Man muss davon überzeugt sein. Man muss damit gute Erfahrungen gemacht haben, im besten Falle, von dem, was man anwendet, und dann läuft das auch.
Ja. So ist es. Und jetzt, ja, es ist ja, wir werden ja immer wieder sanft in unseren eigenen Recherchen dahingestupst. Kranio hat ja auch eine Daseinsberechtigung und
hat es. Ja.
Es scheint ja auch eine Möglichkeit und Rolle zu spielen. Und wo du jetzt schon sagtest, die C-taktilen Fasern, die sanfte Berührung gut interpretieren, das ist ein Feld, was ich fasse Patienten auch durchaus mal sanft an und halte meine Hand dort, aber eher selten mit dem Wunsch, dass ich da jetzt den PAM oder sonst was mit verändere, sondern ich gebe dem eigentlich ich versuche eine gewisse Stabilität zu geben oder eine Wärme zu geben oder eine Wahrnehmung zu erzeugen. Hab mir das aber mit diesem interozeptiven Hintergrund noch gar nicht so bewusst gemacht, ehrlicherweise. Es passieren ja auch Dinge, wo man das Gefühl hat, das wäre jetzt das Richtige oder das tut jetzt gerade ganz gut. Aber hat mich jetzt nochmal speziell in diesem Kontext bestärkt, das auch nochmal zu forcieren. Interessant wäre dann nochmal tatsächlich, ob es da Möglichkeiten gibt, rauszubekommen, was Patient eigentlich sucht. Und ist der Patient in der Lage, das zu verbalisieren? Also wir haben ja schon durchaus Menschen, die zu uns in die Praxis kommen und sagen, boah, ich bin jetzt ein paar Mal beim Osteopathen gewesen und die hat mich immer nur so leicht berührt oder der hat seine Hand auf meinen Bauch gelegt und dann habe ich eine halbe Stunde geschlafen, bin ich wieder nach Hause gegangen, hat mir gar nichts gebracht. Ich brauche mal so eine richtig harte Behandlung. Und es gibt so Leute, die sagen, boah, ich möchte aber, also ich habe hier schon Schmerzen, ich möchte jetzt überhaupt gar nichts an Schmerzen spüren, ich will auch nicht knacken, da habe ich gar keinen Bock drauf. Mhm. Sind das schon genau die Signale, die uns die Patienten da geben? Könnte sein.
Ja, absolut, ja. Und ich finde, es hilft auf jeden Fall auch immer, wenn man eine Bestärkung hat, wie du das sagtest. Du hattest dir vorher gar nicht so sehr Gedanken um Interozeption gemacht. Jetzt haben wir halt nochmal so eine Steilvorlage, warum das halt so gut wirkt bei uns und halt auch bei unseren Patientinnen und Patienten so irgendwie. Und das finde ich ja auch immer noch sehr hilfreich, wenn man halt irgendwas, was man eh schon macht, wenn man dafür dann halt nochmal eine Erklärung geliefert bekommt, so irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht, Beispiel, wenn man gerne Hülsenfrüchte isst, weil die lecker sind, man hat gehört, die sind gesund, aber dann weiß man, ah, die sind gut wegen Blutdruck, wegen Cholesterin. Die haben viel Eiweiß und die sind sogar noch gut fürs Klima, wenn die angebaut werden. So, das finde ich macht's ja noch besser. Dann isst man die Dinger oder was auch immer, ne, nimm irgendwas anderes. Ja. Dann macht man das ja dann auch noch mal viel lieber, weil man halt irgendwie noch andere Sachen weiß, warum das halt so gut funktioniert irgendwie. Und so habe ich auch meine persönliche Erfahrung mit der Interozeption gemacht.
Richtig.
Ja.
Ja. Stark.
Gut. Also nehmt das mit rein, lasst eure Patienten Achtsamkeit
spürst machen. Spürst du es in dir?
Ja, ja, genau. Ja. Schaut, ob ihr Emotionen körperlich wahrnehmen könnt. Das finde ich auch interessant. So ein bisschen was von Sachen, die man aus der Kindheit wieder vergessen hat irgendwie. Ne? Freude, Wut, andere Emotionen, wo die körperlich hochkommen. Das finde ich ganz, ganz spannend.
Ja, es ist ja auch, das haben wir auch schon mal wieder besprochen, diese emotional releases, die wir haben, da braucht es manchmal gar nicht den wahnsinnigen Schmerzreiz oder die intensive Behandlung, sondern es reicht, die Hand aufs Sternum zu legen und dann putzeln auf einmal die Tränen und man fragt sich als Therapeut selber, okay, was, man guckt sich auf die Hand und fragt sich, okay, was habe ich jetzt getan? Und ja, da braucht es einfach manchmal genau den richtigen Reiz zum richtigen Moment. Und interessant wäre ja auch, da psychologisch noch mal ein bisschen drin geschulter zu sein, diese Emotionen mit zu besprechen, fände ich persönlich ganz interessant. Also die Patienten abzuholen und zu fragen, wie geht's dir jetzt gerade damit? Was empfindest du, wenn ich hier jetzt bin? Und dann vielleicht auch nochmal auf dieser Ebene zu reflektieren und zu spiegeln, guck mal, das brauchst du jetzt gar nicht so zu empfinden oder ist ja interessant, dass ich jetzt hier mit dieser Intensität bin und es passiert ja eigentlich gar nicht das, was du dir vorgestellt hast oder was du für eine Sorge hast so, ne? Oder ich habe schon mehrfach gesagt, guck mal, was dein Körper alles ausgehalten hast. Du hast es vorher in Zellophan eingepackt oder in Watte eingepackt und niemand durfte an das Knie dran und jetzt habe ich es heute ganz intensiv bearbeitet und durchbewegt und du kannst auf einmal wieder beugen und strecken. Das macht mit Sicherheit auch sehr viel kognitiv. Ja. Und
ja.
Wäre interessant, da nochmal tiefer einzusteigen, ob man das verbal begleiten kann, sollte oder einfach dem Patienten überlassen sollte, das selbst für sich rauszufinden.
Ja, absolut. Gutes Schlussstatement. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause. Wir haben noch ein bisschen was vorbereitet nach der Pause.
Alright. Und
wir hören uns wieder.
So ist es.
So, Seit über 3 Jahren ist die Praxissoftware Lemniscus Sponsor unseres Knochenjob-Podcasts. Lemniscus bietet Möglichkeiten für die Praxisorganisation. Die wichtigste Hauptfunktion ist der Kalender, mit dem ihr eure Patienten organisieren könnt. Ihr könnt jeden Fall einzeln dokumentieren, abrechnen und sofort per E-Mail Rechnungen verschicken. Außerdem habt ihr die Möglichkeiten, automatische Terminerinnerungen einzustellen, so dass eure Patienten keinen Termin bei euch mehr vergessen. Super einfach ist die Abrechnung, egal ob ihr mit EC-Karte zahlt, Barrechnung entgegennimmt oder auf Überweisungen die Rechnung erstellt. Im Kalender ist alles einfach zu organisieren. Die Patientendokumentation, Abrechnung. Mit nur wenigen Klicks habt ihr eine papierlose Rechnung per E-Mail verschickt. Falls ihr euch Sorgen machen solltet über Datenschutz, da hat Lemniscus vorgesorgt. Alles datenschutzkonform und einfach zu handeln. Auch beim Thema Finanzbuchhaltung bietet Lemniscus das ganz große Kino. Dadurch habt ihr einen guten Überblick über eure Finanzen und seid auch jederzeit in der Lage, dem Finanzamt eure Kontoführung vorzuweisen. Lemniscus eignet sich für Solo-Selbstständige mit wenigen Terminen in der Woche, aber auch für große bis mittlerweile sehr große Praxen mit mehreren Mitarbeitern. Lemniscus wird euch einiges an Geld und an Zeit einsparen durch die einfache Praxisorganisation. Lemniscus bietet Hörerinnen und Hörern des Knochenjob-Podcasts die Möglichkeit, im ersten Jahr 20% der Gebühren zu sparen. Bei der Anmeldung den Gutscheincode Knochenjob eingeben, dann bekommt ihr 20% im ersten Jahr bei Lemniscus. Da sind wir wieder nach der Pause im Knochenjob-Podcast. Wenn diese Episode erscheint, sind Dennis und ich vermutlich zusammen in Hagen, geben dort zur selben Zeit parallel eine Fortbildung. Bei mir wird das Dry Needling sein. Der Laden ist ausverkauft. Das läuft hervorragend da in Hagen mit dem Dry Needling-Kursen. Ich freue mich jetzt schon richtig drauf. Ich freue mich schon seit längerem drauf. Eine Möglichkeit, wo ich in einem anderen Setting einen ähnlichen Kurs gebe, wird am 3. und 4. Oktober sein, und zwar in Ruppichteroth. Das ist NRW, Bonn, Köln, Siegkreis, Bergisches Land irgendwie so. So ganz genau kenne ich mich da nicht aus. Da hat ein Kollege, Alexander Grover, schöne Grüße an dieser Stelle, will sowas organisieren, wo es einerseits diese Fokussierung gibt, Dry Needling Kurs, andererseits auch so eine nette Rahmenbedingung. Also das ist ein Seminargebäude in schönster Natur dort in der Ecke, und das gibt halt noch ein bisschen was drumherum. So ein bisschen fancy Stuff, so geht in, auf eine Art und Weise in die Richtung, wie wir die Summer School auch so planen. Cooles Setting, coole Natur drumherum. Es wird auch Breathwork Sessions geben, die dann andere Leute machen. Es wird so ein bisschen so in Richtung Achtsamkeit auch gehen, also auch genau das Thema Interozeption, wie wir es jetzt hatten. Und es soll abends Lagerfeuer geben.
Ja, da bist du doch dabei, Junge. Erst die Schwitzhütte und dann,
genau, ich, und dann durchs Sauna hätte ich gerne. Irgendwie sowas, Schwitzhütte, Sauna hätte ich auch noch gerne dabei, falls das realisierbar ist. Ich bitte an dieser Stelle drum. Genau, und das wird 3. oder 4. Oktober stattfinden. Anmelden könnt ihr euch. Ich habe das auf meiner Website verlinkt. Die andere Website habe ich gerade nicht im Kopf, aber das werden wir in der Folgenbeschreibung verlinken. Einige Plätze sind da auch schon weg. Es sollte aber noch einige frei sein. Deswegen schaut euch doch das einmal an. Und wenn ihr Bock habt, daran teilzunehmen im Südwesten Deutschlands, dann seid ihr herzlich willkommen dabei.
Ein schönes Wort. Wie du schon sagtest, Klaas und ich sind jetzt zum Release dieser Folge, wenn das alles klar geht, zusammen in Hagen. Klaas gibt einen Dry Needle Kurs. Ich gebe die Jungfernfahrt meines sportosteopathischen Kurses, sportosteopathische Ansätze und Techniken. Bin schon sehr gespannt. Werde dann schon einen Tag auf dem Buckel haben, wenn Klaas erstmal mit seiner Kutsche so langsam vorfährt und die Sänfte verlässt. Und ich bin ja aus Nordrhein-Westfalen ursprünglich, und Westfalen und Hagen hat einfach relativ wenig miteinander zu tun. Ich habe jetzt mich mit einigen Leuten, die aus der Region schon kommen, nochmal ausgetauscht, und die rollten alle mit den Augen und sagten, Hagen, da machte ich mal auf was gefasst. Und ich bin schon gespannt auf all die Eindrücke, die ich da habe. Und ich musste in diesem Kontext an ein ein Musikstück aus meiner Jugenddenken von Kreuzfeld und Jakob. Und dieser Track heißt Witten. Witten ist nicht ewig weit weg von Hagen und hat wahrscheinlich die gleichen Qualitäten wie Hagen zu bieten. Und diesen Track packe ich auf unsere Musikantenknochenjob-Playlist zu hören bei Spotify.
Den auf Spotify, weil irgendwie bis vor kurzem gab es das Album noch gar
nicht.
Ich hoffe, weil das ganze Album ist ein sehr großer Klassiker.
Ich schaue mal, was ich da finden kann und pack das da drauf. Und als zweiten Track auf unsere Playlist für diese Woche packe ich einen Song, den ich wahrscheinlich als mein Sommerbrett für dieses Jahres empfinde. Und zwar heißt der Track CNV Sound Volume 14. Und ich tue mich ein bisschen schwer, den Interpreten auszusprechen. Ich versuche es mal ein bisschen umzuformulieren. Er nennt sich Pure Nagger. Und zusammen im Feature mit Skills Beats ist es ein südamerikanischer Rap, der dreckig und auf jeden Fall viel Street-Credibility hat und den pumpe ich immer mal ganz gerne und habe gute Laune. Und das sind meine beiden Playlist-Tracks für diese Woche. Was hast du mitgebracht?
Sehr schön, bin ich mal gespannt. Was mir sehr viel gute Laune bereitet hat, was ich mal wieder ausgepackt habe, was schon länger auf meiner Playlist schlummert, ist Was. Das ist Nico von KIZ, den kennt vielleicht einige, so ein Produzentenduo. Und das Album damals hieß The Germans from the Future und der Track heißt auch The Germans from the Future. So, also ein bisschen so, bisschen Gabba, bisschen Rap-Annoncen. Auf jeden Fall sehr gut, sehr lustig. Okay. Und Thema Interozeption, Bauchgefühl, Guts. Auf der Konferenz im September, wo ich in den Niederlanden sein werde, von René Sewedijk organisiert, da wird es auch das Thema viszerale Osteopathie und Interozeption gehen. Und da denke ich an einen Song, den ich auch schon länger raufpacken wollte, der The Song of the Fish Gutters, also diejenigen, die Fische ausnehmen. Ja. Ein irischer Song von Janice Burns und John Doran heißen die beiden. Einfach stell dir den schönsten irischen Song vor, den du dir vorstellen kannst und der ist noch dreimal geiler, so ungefähr in die Richtung geht das.
Gib mir sofort wieder Sizilien-Vibes. Ich habe nämlich 20 Fische auf Sizilien ausgenommen, die wir alle auf den Grill geschmissen haben. Ich bin ja alter Angler, von daher, das macht mir persönlich jetzt gar nicht so viel. Was mir da eher zugesetzt hat, waren die 50 bis 100 Fliegen, die auch Bock drauf hatten, Teil dieses Prozesses zu sein, aber bin ich auf jeden Fall mit dabei. Messer rein, Gedärme raus, hat Bart Simpson immer gesagt.
Gedärme
raus. Und in diesem Sinne, Messer rein, Gedärme raus, dünkt es mich interozeptiv, dass du eine Kette zum Abschluss unserer Folge machen musst. Und wenn wir schon bei Ausnehmen von Fischen mit Messer im Bauch sind, starten wir nochmal beim guten alten Dünndarm. Und vom Dünndarm zieht es dich hoch. Ich werde an der Summer School etwas über den CTÜ berichten und deswegen ziehst du mir da jetzt schon mal eine Kette hin, dann brauche ich mich nicht mehr so doll vorbereiten.
Dünndarm CTÜ, sagst du?
Yes.
Könnte Vegas, man könnte Phrenicus, man könnte. Ich mache es mir ein bisschen einfacher, ein bisschen kürzer vielleicht. Mein Thema Mikrobiom war immer so ein Ding. Und da gibt es ganz einfach die Gut-Disc-Axis, also die Achse erwiesenermaßen von dem Darm zu den Bandscheiben. Also wenn das durcheinander geraten ist, das Mikrobiom, dann hast du Entzündungsreaktionen, das suppt da so durch, der Körper reagiert mit einer dauerhaften chronischen Entzündung und das ist erwiesenermaßen auch in den Bandscheiben ankommt. Ich hatte auf Instagram irgendwie so eine Studie gepostet, wo man auch ganz genau zeigen konnte, da war eine Population mit Rückenschmerzen und die Leute, die Rückenschmerzen hatten, hatten im Vergleich zu anderen Menschen ein ganz anderes Mikrobiom, also weniger Variabilität, bestimmte Stämme waren mehr, bestimmte Stämme waren weniger. Frag mich nicht, welche, aber es war auf jeden Fall ein Riesenunterschied.
Waren es die Chuchon?
Ja, genau, die waren es und die Pawnee, Shawnee. Ja. Auf jeden Fall auch. Und die Jakobsbakterien auch.
Ja, ja.
Genau, und ja, ich mache es jetzt kurz. Also Gut Disc Access, und das ist jetzt nicht nur auf den unteren Rücken bezogen, sondern auch auf den oberen Rücken. Und Entzündungsvorgänge, auch da kommt ja diese psychosomatische Kaskade mit erhöhter Erregbarkeit, mit Angstzuständen, mit unter Umständen auch Depressionen, auch bekanntermaßen starkes Ding bei Mikrobiom-Dysbiose. Und das ist es, das ist die Kette.
Alles klar, quick and dirty, ja, absolut genailed. Und in diesem Sinne, Klaas, sehen wir beiden uns physisch in Hagen. Woche drauf in Eckernförde. Es ist schon unsere erste kleine Deutschland-Tournee, die wir zusammen machen. Da wird es auf jeden Fall viel Fotomaterial für Instagram geben. Das predikte ich schon mal. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns und melden uns alsbald wieder.
Ciao, ciao. Thank you.